Ja, KI wird auf jeden Fall ein sehr großes Thema nach wie vor werden. Wir merken das auch total bei unseren CreatorInnen in Form von die Nutzung der Gesichter, der Stimmen. Es wird super viel Glücksspielwerbung einfach mit den Stimmen, mit den Gesichtern meiner CreatorInnen veröffentlicht. Um in meinen Reihen zu bleiben, gerade Joko und Klaas interagieren zum Beispiel wahnsinnig viel mit unseren CreatorInnen. Wir haben auch Werbekampagnen, wo ein Klaas und ein Papa Platte aus meinem Portfolio zum Beispiel die Gesichter sind. Einmal, es wird auch humoristisch genauso aufgegriffen, einmal so die Stimme der Jugend, die dann Kevin darspielt und einmal die klassische Medienwelt mit der etwas älteren Zielgruppe im Vergleich von einem Klaas zum Beispiel, wo genau damit gespielt wird.
Female Future, die Rocket Fuel Spezialserie mit Sarah Kübler und Oliver Kämmern.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Female Future, unserem Rocket Fuel Spezial, wie immer mit Sarah Kübler. Hallo Sarah.
Hallo Olli.
Hallo, genau. Und mir, Olli Kämmern. Sarah, wie immer, du hast uns einen Gast mitgebracht. Schieß doch mal los, wer heute bei uns im Studio ist.
Ja, ich freue mich total und ich glaube, du musst uns heute ein bisschen abhalten vom Abnerden, weil heute habe ich eine Branchenkollegin mitgebracht. Lena Niesen, Gründerin, Geschäftsführerin von Newbase, einem der bekanntesten, größten Creator-Managements in Deutschland, die super spannende Creator bei sich unter Vertrag hat, von Papa Platte über Ich bin ein kleines Fangirl, Malwanne zum Beispiel. Und seit eigentlich die Szene gibt in Deutschland mit dabei, ist den ganzen Aufbau von den ersten YouTube-Tagen bis jetzt zur Creator Economy miterlebt und mitgestaltet. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist. Hallo Lena.
Hallo und Dankeschön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, dich kennenzulernen, Olli. Sarah, wir kennen uns ja mittlerweile seit knapp 10 Jahren wahrscheinlich, plus minus. Ja, freut mich, heute da zu sein.
Ihr kennt euch, seitdem ihr 9 seid?
Oh,
so ungefähr. Olli.
Das macht direkt gute Laune. Wir kennen uns tatsächlich schon relativ lange und ich muss sagen, und deswegen wollte ich Lena auch unbedingt in den Podcast haben, ich finde, was ganz beeindruckend ist, es ist ja eine wahnsinnig schnelllebige Branche. Also diese ganze Creator-Welt, das dreht sich wahnsinnig schnell, Dinge verändern sich wahnsinnig schnell, Leute, die gestern noch in waren, sind heute schon wieder out und es gibt so ein paar Konstanten im Markt und eine davon ist Lena, die einerseits Creator hat, die seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich sind, also die gefühlt eben nicht dieses Ablaufdatum haben, sage ich mal, was typischerweise bei einem Creator irgendwann zumindest mal ein Thema wird, über das man irgendwie sprechen muss oder das man diskutieren muss. Und gleichzeitig, Lena, korrigier mich, ist mir nicht bekannt, dass seit du das Management gebaut hast, was jetzt auch schon 6 Jahre sind, irgendein Künstler das Management verlassen hat. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Also 2020 habe ich Newbase gegründet und bisher ist noch kein Creator, keine Creatorin von uns gegangen oder zumindest aus dem Portfolio gegangen. Und natürlich kann es sein, dass es in Zukunft nochmal passiert. Ich meine, natürlich versuchen wir immer das bestmögliche Management für die CreatorInnen zu sein, aber manchmal kommt es auch dazu, dass die Wege sich in andere Richtungen entwickeln. Das wird mit Sicherheit auch irgendwann mal bei uns der Fall sein, aber bisher tatsächlich noch nicht, nein.
Aber vielleicht darf ich da mal kurz reingrätschen. Also für die Hörer oder Hörerinnen, die jetzt vielleicht so mit dem Begriff Creator Economy jetzt gar nichts anfangen können. Vielleicht weiß ja mal, dass meine Schwiegermutter, Grüße nach Insada zu Ingrid, auch immer zuhört. Also vielleicht könnt ihr das einmal kurz erklären, was für eine Art Economy ist das denn? Was sind denn CreatorInnen und wie verdient man damit Geld?
Genau, Creator-In-Marketing bin ich mittlerweile seit etwas über 12 Jahren schon unterwegs. Und Creator-In-Marketing bedeutet alles in Form von kreierenden Personen auf Plattformen wie YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat, Spotify, you name it. Und Formate, aber auch einfach kreative Ideen, die in Form von Bild oder Video oder Tonaufnahmen umgesetzt werden und einfach eine Geschichte erzählen, die den Zuschauern irgendwie einen Mehrwert bieten, dran zu bleiben. Das ist Creator-In-Marketing und dazu gehört natürlich auch das Ganze mit Marken in Verbindung zu bringen, bedeutet gemeinsam Geschichten zu erzählen rund um Produkte, Services etc. Und ja, da gute Geschichten auf den Weg zu bringen, Aufmerksamkeit drauf zu denken. Also genau das, was es in Printmedien an Werbung gibt, an Kinofilm-Integrationen an TV-Werbung etc. kann eben auch auf Social Media stattfinden. Bedeutet, ja, Social Media ist unser Spielplatz und da machen wir das Beste draus in Form von Geschichten und natürlich auch Werbung.
Ich wollte nur einmal sagen, das ist ein echt richtig großer Markt. Also man hat immer das Gefühl, Influencer-Marketing, Creator-Marketing ist noch so ein Nischenmarkt, aber aktuell sind das ca. 250 Milliarden US-Dollar, die da umgesetzt werden weltweit. Und man schätzt, dass es bis 2027 sogar 480 Milliarden US-Dollar sind. Also eine knappe Verdopplung. Also da ist richtig viel Musik im Markt und da passiert wahnsinnig viel aktuell.
Ja, und bevor ihr jetzt richtig ins Nerden kommt, aber nochmal vielleicht so zu verstehen. Also angenommen, ich lade jetzt ein Video auf YouTube hoch. So, da bin ich jetzt noch wahrscheinlich, bin ich vielleicht noch Creator, aber bin sicherlich keiner für deine Zielgruppe. Vielleicht kannst du echt nochmal im Detail erklären, Lena, wie man damit wirklich Geld verdient. Also muss ich dann immer das Waschmittel ins Bild halten oder wie funktioniert das denn? Weil ist da erstmal YouTube, ist da erstmal kostenlos, ich kann mir alles angucken. Wo sind denn da die Ertragsmodelle denn?
Genau, tatsächlich kann man auch schon Geld mit Content kreieren verdienen, wenn man noch nicht so eine große Reichweite hat. Das nennt sich ja ein UGC-Content, also User-Generated Content. Denn wenn du gut darin bist, etwas zu visualisieren und eine Geschichte zu erzählen, dann kann es natürlich auch sein, dass die Marke Interesse daran hat, dass du Content für die Brand zum Beispiel herstellst und die dann dieses Material auf ihrer eigenen Plattform mit ihrer eigenen Reichweite veröffentlichen. Tatsächlich kann man also auch mit kleiner Reichweite schon daran Geld verdienen. Was aber so der klassische CreatorInnen-Weg ist, dass du auf deinen jeweiligen Plattformen natürlich Content hochlädst und zum Beispiel, um YouTube als Beispiel zu nennen, gibt es ja immer Werbeclips, die davor laufen oder die in einem Fenster rechts daneben auftauchen, also rund um den Kanal. Daran kann natürlich der Creator, die Creatorin auch Geld verdienen und dann eben die Integration in den Videos, also das, was du so charmant beschrieben hast, als Waschmittel in die Kamera halten, das ist natürlich auch ein Teil davon. Dann kann man natürlich noch Produkte drumherum verkaufen, bedeutet, wenn Merchandise von einem Creator angeboten wird, Bücher veröffentlicht werden, Musik veröffentlicht werden, ein Podcast, so wie hier produziert wird, da kann man natürlich auch sowohl Werbung davor, in der Mitte, danach, you name it, laufen lassen, aber natürlich auch proaktiv Produkte in den Podcasts erwähnen. Man kann als Creator oder Creatorin natürlich auch in anderen Formaten stattfinden. Bedeutet, man kann in Fernsehshows, in Radioshows etc. natürlich auch stattfinden, wenn man das möchte und wenn es eben dazu passt. Und genau, auf meiner Seite als Agentur, wir verdienen natürlich auch daran, Kampagnen umzusetzen, kriegen dann entsprechende Beteiligung, um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt aber natürlich auch eine Möglichkeit, eigene Marken drumherum aufzubauen, um das eigene Creator-Tum. Das heißt, nicht nur eigene Produkte, die auf sich selber bezogen sind, wie, wenn man das möchte, Merchandise rauszubringen. Du kannst natürlich auch eine Klamottenmarke gründen. Du kannst natürlich auch ein Food-Produkt in die Märkte bringen. Der ein oder andere hat vielleicht schon Produkte bei sich im Supermarkt erkannt, die vielleicht auch mit CreatorInnen zusammenhängen. Um ein paar Beispiele zu nennen.
Ich glaube, meine Kinder werden jetzt ganz, die werden jetzt ganz aufmerksam zuhören. Ja, ab wann bin ich denn, letzte Frage, dann dürft ihr nerden. Ab wann bin ich denn, sag ich mal, für so ein Management wie dich interessant? Also ich meine, sauer dich, machen jetzt ja auch einen Top-Podcast, aber Ab wann lohnt sich das denn tatsächlich, ernsthaft über ein Management nachzudenken? Also ich meine, nicht jeder Kreisliga-Fußballer oder Fußballerin hat ja auch direkt einen Manager. Was ist denn so das Kriterium eigentlich? Wann ist das für dich interessant?
Ich glaube, das, was gerne als Antwort gewünscht ist, mit einer konkreten Kennzahl zu benennen, ist erstaunlich schwierig, weil es darum gar nicht so richtig geht, sondern ob man seine eigene Nische gefunden hat, die eigene Zielgruppe anspricht. Das heißt, es kann sein, dass du vielleicht eine geringere Followerinnenschaft hast, aber mit deinem Content so viele Leute erreichst, die halt sich speziell genau für deine Nische, wie zum Beispiel Heimwerken mit Holz, um ein Beispiel zu nennen. Wenn man dafür Content produziert, gibt es dennoch eine Möglichkeit, dass das auch für ein Management interessant sein kann, weil vielleicht niemand so gut wie du diese Zielgruppe erreicht. Für uns geht es auch tatsächlich gar nicht darum, dass es eine Mindest-Followerinnenschaft geben muss, sondern dass es zum einen menschlich passt, dass die Themen, die bespielt werden, passen, dass der Anspruch an den Content, die Vision dahinter gut passt. Und ja, dann kann man darüber sprechen, ob man gemeinsam das Gefühl hat, den Weg ein bisschen besser bestreiten zu können als alleine. Aber eine richtige Grenze gibt es so gesehen nicht. Entweder du hast also deine gewisse Nische gefunden, in der du dich austoben möchtest, oder eben und oder du bringst eine gewisse Reichweite mit. Aber das kann ich leider auch nicht mit einer Zahl beziffern. Bei uns ist es tatsächlich auch von bis. Wir unterstützen auch CreatorInnen, die 20.000 FollowerInnen als Beispiel haben, aber auch natürlich Leute, die ihre 10 Millionen FollowerInnen haben. Das ist eine relativ große Bandbreite.
Okay, also 20.000 fände ich ja schon viel. Ja,
Sarah, ist also auch viel, absolut. Wollte ich gar nicht kleinreden.
Also Sarah, so, vielen Dank. Ich bin aufgegleist, so jetzt können wir ins Nerden kommen.
Ja, aber du hast mir gerade die perfekte Brücke gebaut, weil das ist ja ganz spannend, was du sagst, dass man sagt, so nach und nach, was wähle ich denn eigentlich aus? Welchen Creator hole ich ins Management? Das ist ja viel auch wahrscheinlich Bauchgefühl, Markterfahrung. Wen kann ich denn vermarkten? Aber auch so dieses Thema, du hattest im Vorgespräch gesagt, ich muss dran glauben, dass ich in 10 Jahren immer noch mit dem arbeiten will. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, an woran machst du das fest? Weil offensichtlich gelingt das ja ganz gut, sonst wären die Leute nicht immer noch bei euch. Also hast offensichtlich einen ganz guten Riecher, wo es matcht nach, also wie muss ich mir so einen Auswahlprozess, also ist das ein Casting oder ist das, also wie muss ich mir vorstellen, kommen die Creator zu euch, welche Vorgespräche finden da statt oder wie läuft sowas ab?
Bei uns läuft es tatsächlich nicht so ab, dass wir auf CreatorInnen zugehen und sagen, hallo, komm doch bitte zu uns. Klassische Akquise passiert bei uns ehrlicherweise nicht, weil bei uns auch gar nicht das Ziel der ganzen Agentur ist, das größte Portfolio anbieten zu können. Im Gegenteil, eigentlich wollte ich es immer noch kleiner halten, als es mittlerweile geworden ist, weil mein Ziel ist es, das beste Management für die CreatorInnen zu sein, die wir vertreten und nicht die meisten anbieten zu können. Bedeutet, wie das bisher in der Vergangenheit passiert ist, ist, dass CreatorInnen auf mich zugekommen sind. Viele kannte ich auch schon viele Jahre davor. Um ein Beispiel zu nennen, ein Tomatolix, der bei mir auch in der Agentur ist, den wir vertreten dürfen, den kenne ich schon, bevor ich überhaupt beruflich in die Branche eingetreten bin. Das heißt, mittlerweile seit 2012, glaube ich. Und da ist es so gelaufen, dass er das Gespräch gesucht hat, genauso wie viele andere CreatorInnen auch. Und wir geschaut haben, okay, was sind die Ziele, was sind die Visionen, was möchtest du erreichen, was sind die Herausforderungen, die du hast und können wir überhaupt als Partner diejenigen sein, die dich da gut unterstützen können, etc. Und ja, ich glaube, die Herangehensweise plus eine sehr, sehr große Portion Bauchgefühl sind da so die Kriterien, nach denen verfahren wird. Ich habe auch immer den Gedanken, es mag vielleicht ein bisschen cheesy klingen, aber wenn bei uns die Weihnachtsfeier stattfindet, jedes Jahr, dann möchte ich auch, dass jeder Creator, der da vor Ort ist, sich wohlfühlt, sich gut mit den anderen versteht, dass es einfach eine sehr harmonische Gruppe ist, die gleichen Werte vertreten, die sich einfach dann auch eigentlich bisher immer sehr gut miteinander verstanden haben. Das ist so für mich das größte Gut, was ich quasi erreichen kann und im Portfolio achte ich natürlich auch immer darauf, wenn neue CreatorInnen dazukommen, dass sich niemand überschneidet. Das heißt, ich möchte nicht die Gefahr eingehen, dass ich 2 CreatorInnen haben, die genau dieselben KundInnen potenziell bedienen.
Hast du denn schon immer, Lena, hast du schon immer gewusst, dass du sowas machen willst, mal? Oder wie bist du denn in diesen Job quasi reingerutscht, den du jetzt hier machst? Warst du mal CreatorIn?
Nein, also ich bin tatsächlich gar keine Person, die gerne vor der Kamera irgendwie stattfindet. Ich
heute
bin immer sehr
Ausnahme,
gerne im
ja.
Hintergrund. Ja, tatsächlich. Also okay. Es passiert sehr, sehr selten. Auch insgesamt mein dritter Podcast erst, an dem ich teilnehme. Bisher immer nur für Leute, die ich sehr gerne mag. Von daher.
Wir sind sehr stolz, danke.
Da halte ich mich gerne im Hintergrund. Ich bin tatsächlich komplett aus Versehen reingestolpert, war überhaupt gar nicht der Plan. Eigentlich dachte ich, nach meinem Schulweg, nach dem Abitur, ich möchte irgendwas im Bereich Mediengestaltung, Bild und Ton, also eher medienschaffend mit meinen eigenen Händen, das heißt Kamera, Schnitt etc., dachte ich, irgendwo da werde ich schon landen, irgendwas mit Medien war der Weg. Und dann bin ich bei einer damaligen, bei einem YouTube-Netzwerk tatsächlich in Werbungsgespräch gekommen, habe mich da einfach wahnsinnig gut mit der Person verstanden, mit der ich mich da unterhalten habe. Und da hieß es geht um Talentmanagement oder Partnermanager hieß es damals noch. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich mir darunter vorstellen kann. Es klang ganz interessant, dachte mir, ich höre es mir mal an und schau mal, ob das ein Match sein könnte. Und an der Stelle liebe Grüße an Benny. Habe ich mich so gut verstanden, hatte so ein gutes Bauchgefühl, dass ich gesagt habe, naja, gut, dann machst du in dem Bereich erstmal ein Praktikum und schaust, wohin es dich verschlägt. Und danach kannst du immer noch eine Ausbildung im Bereich Mediengestaltung, Bild und Ton machen. Und ja, da bin ich reingerutscht, habe da dann relativ schnell auch angefangen, den Gaming-Bereich, die CreatorIn dort zu betreuen, zu beraten, zu vermarkten und ja. Bin dann irgendwie nicht mehr rausgekommen. Jetzt bin ich hier.
Ganz spannend, weil du sagst, dass damals schon der Gaming-Bereich war, weil wir ja auch Female Future jetzt so ein bisschen als Thema haben. Also ich sag mal, als Frau bist du im Gaming-Bereich ja jetzt auch in der Unterzahl immer noch, würde ich vermuten, oder? Da gibt es
ja,
nicht so viele. Ja. Hast du da, also gibt es andere frauengeführte Managements in dem Bereich und du hast, glaube ich, trotzdem mehr Creator als CreatorInnen bei dir, richtig?
Genau, also es ist relativ ausgewogen bei uns im Portfolio. Wir haben auch viele Creator, die zum Beispiel andere Themen bedienen, nicht die klischeehaft zuzuordnenden vielleicht, sondern auch viel im Gaming-Bereich, Robotik, Technik etc. Aber ja, es gibt auf jeden Fall wenig female-geführte Managements, gerade in dem Gaming-Bereich. Ich bin nicht komplett alleine, das nicht. Es steigert sich auch in der Vergangenheit immer mehr, aber man ist auf jeden Fall immer ausnahmslos in der Unterzahl.
Was kann man denn machen, um das zu verändern? Was sind denn die Stellschrauben? Was glaubst du, was man da machen kann?
Eine Sache, an der ich mich beteilige, ist ein Verein, und zwar nennt er sich Game In, wo wir uns genau dafür einsetzen, dass Female- oder Flinterpersonen einfach mehr Sichtbarkeit bekommen im Bereich von Gaming. Wir bieten zum Beispiel auch eine SpeakerInnen-Datenbank an, weil gut und gerne auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, bei Panels die Ausrede ist, na gut, es gab halt keine Flinterperson, die gewillt war, sich da auf die Bühne zu stellen, oder wir kennen niemanden oder niemand hat zugesagt. Ich glaube, das hattet ihr auch zu Beginn des Podcast-Spezials mal angesprochen, dass ihr dachtet, naja, wir fragen einfach mal ein paar Leute an und schauen, wie viele zusagen. Und am Ende haben tatsächlich alle zugesagt bei euch. Und genau das wollen wir auch schaffen und bieten dann den jeweiligen Events an, auf uns zuzukommen. Das kostet tatsächlich auch überhaupt gar nichts. Und dann empfehlen wir entsprechende Personen für die jeweiligen Themenbereiche, um einfach diese Ausrede auch nicht mehr gelten zu lassen. Also es gibt eine Möglichkeit, auf uns zuzukommen. Dann setzen wir uns auch dafür ein, dass bei Events, bei Veranstaltungen ein Sicherheitskonzept angeboten werden kann. Wir können auch als Team vor Ort sein und dann entsprechend dafür sorgen, dass sich eben auch Flinterpersonen sicher fühlen können, dass es da Möglichkeiten gibt, AnsprechpartnerInnen gibt, die entsprechende Weiterbildung auch genossen haben etc. Also gerade im Verein setze ich mich viel dafür ein und dann tatsächlich in jedem einzelnen Termin, in dem ich auch darüber hinaus bin, wenn die weiblichen Stimmen übergangen werden, wenn die Perspektive vielleicht auch nicht oder Bedürfnisse berücksichtigt werden, wenn CreatorInnen nicht in Formate mit einbezogen werden, sondern da einfach, weil das eher vielleicht in Richtung Gaming ist, dann eher die männlichen CreatorInnen einbezogen werden. Einfach im Alltag nicht ruhig sein, sondern sich natürlich auch dort einsetzen, ja.
Ja, sehr cool. Ich würde sagen, das packen wir mal in die Shownotes. Ich denke, dass wahrscheinlich viele, die jetzt zuhören, vielleicht auch mal so durchaus den Bedarf haben. Und ganz ehrlich, diese Ausrede, ja, ich habe ja geguckt, aber da habe ich ja niemanden gefunden. Das ist ja leichter hergesagt. Eben. Und mit eurer Initiative auch relativ schnell auszuhebeln. Also finde ich sehr stark. Lasst uns das nachher in die Shownotes packen, würde ich sagen.
Gerne. Ja, ich glaube einfach, da ist ein guter Ansatz, nicht einfach nur kritisieren, auch wenn es durchaus berechtigt ist, sondern direkt Lösungen mit anzubieten, wenn man die Möglichkeit hat. Und das versuchen wir.
Ja, du hast gerade angesprochen, Sarah, Female Future. Also Future ist ja auch ein Teil unseres Titels. Das ist ja, wenn man das jetzt mal mit klassischen Medien vergleicht, ist das ja tatsächlich. Ich habe mit Kevin Tevemann einen Podcast gemacht und er hat was Cooles gesagt. Er hat dann gesagt, wir managen eigentlich Reichweite. Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, weil wir natürlich, sag ich mal, aus der Generation, aus der ich auch komme, für uns war mal Reichweite öffentlich-rechtlich so ungefähr. Dann kam mal ein bisschen Privates dazu. Und auf einmal ist es ja tatsächlich, also es ist eine Art Demokratisierung von Reichweite, hat ja auch stattgefunden. Ich kann ja tatsächlich mit einer guten Idee und viel Durchhaltevermögen, aber können wir vielleicht gleich mal ein bisschen drüber sprechen, was auch tatsächlich wie so ein Tagesablauf von CreatorInnen aussieht. Wenn du da jetzt mal so vielleicht ein bisschen nach hinten, aber auch viel nach vorne guckst, was glaubst du, wie wird sich das noch mehr verschieben? Hat das jetzt so ein Gleichgewicht so zwischen öffentlich-rechtlichen, privaten, also klassischen Medien und Social Media erreicht oder geht das noch weiter? Was glaubst du?
Kann ich gerne darauf eingehen, genau. Ja, also ich glaube, Social Media und Co. werden auf jeden Fall immer interessanter, sowohl für die Öffentlich-Rechtlichen. Kann ich auch einen kleinen Schwung erzählen, dadurch, dass wir zum Beispiel auch ein gemeinsames Format mit Funk haben, also den Programm für die Jugend, für die sozialen Medien von den Öffentlich-Rechtlichen, für und mit denen wir zum Beispiel einen Podcast produzieren. Es gibt super viele verschiedene YouTube-Kanäle, TikTok-Kanäle etc., die tatsächlich auch dann aus dem Öffentlichen quasi kommen und dort auch immer weiter gefördert werden. Gibt es mittlerweile auch schon seit vielen Jahren. Und auch, wo man sehr stark sieht aus meiner Sicht, ist, dass klassische Gesichter der Öffentlichkeit immer mehr sich den sozialen Medien annähern. Um in meinen Reihen zu bleiben, gerade Joko und Klaas interagieren zum Beispiel wahnsinnig viel mit unseren CreatorInnen. Wir haben auch Werbekampagnen, wo ein Klaas und ein Papa Platte aus meinem Portfolio zum Beispiel die Gesichter sind. Einmal, es wird auch humoristisch genauso aufgegriffen, einmal so die Stimme der Jugend, die dann Kevin darspielt, und einmal die klassische Medienwelt mit der etwas älteren Zielgruppe im Vergleich von einem Klaas zum Beispiel, wo genau damit gespielt wird. Es gibt aber auch Persönlichkeiten wie zum Beispiel einen Steven Gätchen, mit dem wir auch wahnsinnig viel zu tun haben, sowohl als Gast im Podcast, aber auch als Moderator von den Shows auf Twitch, die von den CreatorInnen umgesetzt werden. Oder Janine Michaelsen, die ebenfalls halt Joko und Klaas Shows moderiert, aber jetzt mittlerweile eben auch bei einem Creator-Format wie Seven vs. Wild dabei war oder dort eben auch auf Twitch Shows moderiert hat für verschiedenste CreatorInnen. Oder um jemanden wie ein Kai Pflaume reinzuwerfen, der einen eigenen YouTube-Kanal seit Jahren hat und dort eben auch viele Formate gemeinsam mit CreatorInnen umsetzt und dort den Tag von den CreatorInnen oder anderen Persönlichkeiten mitbegleitet. Das rückt immer näher aneinander ran und es wird nicht nur Instagram oder Facebook bespielt von den klassischen SchauspielerInnen, ModeratorInnen etc., sondern eben auch wirklich eigener Content erstellt auf TikTok, auf YouTube und zum Teil sogar auf Twitch. Ein Elton, den man auch aus Stefan Raab-Shows kennt, hat einen eigenen Twitch-Account, wo er Gaming-Content produziert und streamt und zum Teil auch mit anderen CreatorInnen. Also es rutscht immer näher aneinander, das Interesse kommt immer mehr und es wird etwas weniger von oben herab belächelt und eher als eine positive Ergänzung immer mehr gesehen, anstatt einfach nur die böse Konkurrenz, weil ich glaube, dass es auch gut Hand in Hand gehen kann und eben auch gut junge Zielgruppe auch ins TV oder ins Radio, in den Printbereich bringen kann, wenn man es eben gut nutzt und offen ist dafür und ja, da eher ein Miteinander lebt als ein böswilliges Gegeneinander, weil ich glaube, dass beide Seiten prinzipiell offen für die andere sein könnten.
Ja, ich finde es ganz, ganz spannend, weil wir haben ja auch in, sag ich mal, einmal bei der Agentur miteinander zu tun. Wir haben aber ja auch miteinander zu tun mit Next Gen Innovators, wo wir genau aus dem Grund mit Influencern, also mit Reichweite, aber vor allem auch Personen in Startups investieren, weil wir einfach sehen, dass es eben nicht nur die Reichweite ist, die man sich einkaufen könnte, natürlich auch teilweise günstiger bei Meta und Co., sondern dass es der Vertrauensvorschuss ist, der den Creatern entgegengebracht wird. Ich frage mich immer so ein bisschen, also ihr habt ja auch viele Produkte, so wie entscheidet ihr, welcher Creator ist einer, der ein eigenes Produkt gründen sollte und wer ist einer, der vielleicht besser in 5 richtig geile Startups investiert und wer sollte vielleicht beides machen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dieses eigenen Produkt ist auch sehr inflationär geworden, wo ich mich frage, braucht es den 10. Eistee noch? Also wie schaust du da drauf, wie entwickelt ihr die Creator weiter? Weil man könnte ja sagen, Mensch, die sind ja auch eine Marke für sich, lass mal eine Marke gründen, aber wann ist das wirklich ein Geschäftsmodell? Wann kann man damit wirklich Geld verdienen?
Nicht jeder sollte auf jeden Fall eine Brand aufmachen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, jeder Creator mit einer gewissen Reichweite könnte auf jeden Fall eine Brand gründen, starten oder daran beteiligt sein. Ganz, ganz wichtig ist zum einen eine gewisse Motivation. Möchte man etwas kreieren? Möchte man seine Zeit in ein Produkt stecken? Und hat man auch überhaupt diese zeitliche Ressource dafür? Weil es aus meiner Sicht auch schnell auf die leichte Schulter genommen wird, sich an so einem Projekt zu beteiligen. Es muss der Raum dafür da sein. Es muss auch ein Produkt sein, das man nicht nur macht, weil es gerade jeder macht, Stichwort damals einen Eistee-Trend, sondern sich wirklich überlegt, was ist der Mehrwert?
Weil es auch böse, den Eistee rauszugreifen. Also.
Es trifft tatsächlich ziemlich gut, weil wir tatsächlich auch an einem Getränk, was schon eher so in die Nische Eistee ging, gesessen haben, dann uns sehr bewusst dafür entschieden haben, okay, das Prinzip, welches Produkt wir rausbringen wollten, die Besonderheit dahinter, konnten wir so nicht umsetzen wie gewünscht und haben uns dann sehr bewusst dagegen entschieden, weil wir das Gefühl hatten, wir können keinen Mehrwert in diesem Produkt so leisten, wie wir das als Grundlage bräuchten, damit sich das wirklich lohnt. Also sich bewusst machen, dass wenn man nachhaltig und langfristig ein Produkt etablieren möchte, dann muss es einen guten Grund haben, warum es funktioniert. Und sollte auch perspektivisch ohne den Creator, die Creatorin dahinter funktionieren können. Um ein Beispiel zu nennen, was wir nicht mit gestartet haben, aber was ein Creator, der dann zu uns gekommen ist, der liebe Crispy Rob, ein Produkt, was er gestartet hat. Das sind Chips. Natürlich gibt es Snacks, also Rob's Chips heißen sie. Natürlich ist es ein Produkt, was es schon gibt, aber sich dann Gedanken zu machen, was ist der Unterschied? Wie kann man natürlich im Geschmacklichen, aber auch im Gesamtpaket da ein USP schaffen? Warum auch Personen im Supermarkt das Ganze kaufen, die einen Rob zum Beispiel nicht kennen. Und das ist mittlerweile ein sehr langer Weg, über 5 Jahre, die es das Produkt schon gibt, wo sie sich einen sehr, sehr guten Marktanteil im Endeffekt mit erarbeitet haben, weil es halt eben was Besonderes mit sich bringt. Sei es die Qualität der Kartoffeln, die verwendet werden, die Größe, das ist eine ganz andere Welt als die klassischen Chips, die man so findet und dann eben auch die Geschmacksnuancen. Ja, das funktioniert am Ende. Also Langfristigkeit, zeitliche Kapazität, natürlich auch die Reichweite, eine Community, die auch irgendwie, ja, kaufkräftig ist, da halt auch zu schauen, wie interaktiv ist das Ganze, ist nur die FollowerInnenschaft sehr groß oder ist auch wirklich dann die wirkliche Reichweite, die dahinter steckt, eben vorhanden und auch die Interaktion.
Wo würdest du da die Grenze ziehen zwischen Merch und Produkt? Weil, also bei den Chips, ich würde dir total zustimmen, die sind auch, Olli, die sind wirklich lecker. Die lohnt sich.
Ich weiß ehrlich gesagt, wo du jetzt sagst, das sind die Großen, diese, das haben meine Kinder natürlich auch direkt dann ausprobieren müssen. Das funktioniert ja schon gut dann. Ne?
Tatsächlich, ja.
Ja. Also ich weiß, wie groß die sind und wie lecker. Ja.
Sehr gut. Aber genau, also weil viele Creator haben ja auch eigenen Merch und da ist ja schon so ein bisschen die Frage, so was ist nur Merch und was ist wirklich reell ein Produkt, was sich auch langfristig am Markt etablieren kann. Denkt also, oder ist das Thema Produkte für dich überhaupt so ein Zukunftsthema? Olli hatte ja nach der Reichweite gefragt, also wollt ihr eher sagen, ey, wir sind in ein paar Jahren reichweitentechnisch unterwegs wie ein RTL? Also ist es eher die Steigerung der Reichweite, das, wo du auf die Zukunft schaust, sind es Produkte rund um die Personenmarken oder vielleicht ganz andere Themen, die ich jetzt selber auch gar nicht auf dem Schirm habe. Also wo siehst du deine Creator in 5 Jahren? Wo wollt ihr hin?
Das ist ein Zusammenspiel. Das komplett auf einen Bereich zu reduzieren, fände ich nicht zutreffend genug. Also es ist das Zusammenspiel. Bedeutet natürlich, der Kern des Ganzen ist die Reichweite des Creators, der Creatorin. Bedeutet, gemeinsam zu schauen, wie macht es strategisch Sinn, welche Kanäle zu bespielen, wo können wir den Content zweitverwerten, wie können wir das, was quasi besteht, noch optimieren. Dann zusätzlich darum zu schauen, okay, gibt es Formate, die das Potenzial haben, ausgegliedert zu werden oder größer aufgezogen zu werden. Bei einem Tomatolix war es zum Beispiel so, dass wir seine klassische Art und Weise, Content zu produzieren, noch mal ein bisschen verfeinert haben, das Ganze dann zum Beispiel in eine Serie verpackt haben, die auch auf Join erschienen ist, aber eben auch auf YouTube. Aber es war so ein bisschen noch drauf gesetzt an Energie, an Zeit, an Teamressource, um es zu was Besonderem zu machen. Also in so eine Richtung natürlich auch noch zu gehen. Wie kann man das Ganze ausgliedern? Wie kann man auch andere Medienzweige mitnutzen? Dann natürlich Produkte drumherum im Sinne von Merchandise. Dann natürlich auch Produkte, wenn es sinnvoll ist. Ist auf jeden Fall auch ein gangbarer Zweig. Ich glaube, jeder Creator sollte sich schon eine gewisse Menge an Standbeinen aufbauen, um nicht von einer einzigen Plattform, von einer einzigen Reichweite abhängig zu sein, um wirklich auch langfristig denken zu können. Und das, was wir auch gerne mit reingeben in die Strategie und in die Markenentwicklung des Creators, auch wirklich zu schauen, wo soll es langfristig hingehen? Also nicht nur in den nächsten 2-3 Jahren, sondern wo möchtest du eben in 10 Jahren sein? Willst du dann noch vor der Kamera sein? Möchtest du dann eher hinter der Kamera als eine Form von Produktionsfirma stattfinden? Möchtest du vielleicht als Business Angel unterwegs sein? Möchtest du vielleicht komplett Social Media den Rücken kehren? Welche Prioritäten werden gesetzt? Möchtest du Produkte entwickeln und dann wirklich eher auf der Business-Seite sein?
Gibt es Leute, die dir sagen, also die quasi bei dir im Management sagen und sagen, ey Lena, stell dich drauf ein, in 5 Jahren bin ich, also unser Plan ist, dann bin ich nicht mehr Creator?
Ja, also es gibt schon Personen, die einfach klar für sich wissen, hey, ich möchte nicht mit 45 vor der Kamera sitzen und noch ganz normal meinen YouTube-Content drehen, dann habe ich vielleicht andere Ziele für mein Leben, möchte vielleicht Social Media noch nebenbei ein bisschen machen, aber mit einem anderen Fokus. Natürlich gibt es auch CreatorInnen, die wissen, dass sie das nicht für immer machen werden. Ich glaube, die meisten CreatorInnen haben diese Realität im Hinterkopf, dass das auch irgendwo seine Grenzen hat. Es ist nicht so, dass es immer eine Halbwertszeit gibt von 3-4 Jahren und dann musst du dir einen anderen Job suchen, das natürlich nicht. Aber wirklich über 30-40 Jahre als CreatorIn erfolgreich zu sein, ist eine Sache, die man können muss und die man auch vor allem wollen muss. Und ich kann auch total respektieren, dass man vielleicht ab einem gewissen Punkt auch einfach in seinem Privatleben ein bisschen mehr Privatsphäre genießen möchte und nicht auch noch die nächsten 20, 30 Jahre jeden Schritt, den man auf der Straße verbringt, fotografiert werden möchte.
Vielleicht mal, darf ich da kurz mal reingrätschen, weil ich finde das, wie gesagt, ich versuche immer so unsere vielleicht nicht szenekundigen Hörerinnen und Hörer dann nochmal so ein bisschen abzuholen. Wenn ich mir so den Job von Creatorn angucke, gib uns mal so eine Idee, also sind die wirklich von morgens bis abends, sitzen die da vor ihrer Kamera und zocken, produzieren die Sachen, haben die Teams, die das für sie machen? Also wie sieht so ein im Durchschnitt, ich weiß, das ist natürlich immer sehr unterschiedlich, aber bin ich dann tatsächlich, wie du es gerade so angedeutet hast, bin ich dann die gläserne Person, die dann permanent eigentlich in der Öffentlichkeit stattfindet, oder wie funktioniert denn das?
Kann man selber auf jeden Fall sehr stark mitgestalten. Es gibt CreatorInnen, die ganz regulär montags bis freitags ins Büro gehen, sind um 8 Uhr da, gehen dann zu einer normalen Feierabendszeit nach Hause, haben ihr Team mit im Büro, mit dem sie produzieren und arbeiten, die bestmöglich dann auch die Wochenenden frei halten, außer es gibt eine Ausnahme in Form von Produktion, irgendeinem Dreh, der dann zwingend an einem Wochenende stattfinden muss. Es gibt aber auch CreatorInnen, das ist auch so ein bisschen plattformabhängig, um jetzt einmal zum Beispiel auf Twitch zu sprechen zu kommen. Da gibt's CreatorInnen, die, und auch um einen vielleicht auch zu nennen, Papa Platte, der auch tatsächlich 2014 angefangen hat, so richtig Content zu produzieren, der dann 7 Tage die Woche 10-12 Stunden, gerne auch mal mehr, live war und Streaming-Content produziert hat und danach auch YouTube-Videos geschnitten hat, mit CutterInnen oder Thumbnail-Artists gesprochen hat, mit Personen, die am Content mit beteiligt waren, bedeutet, es ist dann schon ein Arbeitstag, der wirklich sehr viele Jahre lang 7 Tage die Woche nicht nur 12 Stunden dann mit Content produzieren vereinnahmt hat, sondern noch 3, 4, 5 Stunden noch on top, um den Rest drumherum zu produzieren. Da sind nicht mal Instagram-Story-Postings, Feed-Postings, Captions schreiben, auf Twitter interagieren mit der Community. Damals gab es ja Twitter noch in der Form. Das kommt alles noch mit on top. Und ich glaube, was auch schnell vergessen wird, ist, dass die reguläre private Social-Media-Nutzung, die bei den normalen, nicht Social Media machenden Personen da draußen ja auch durchaus stattfindet. Diese Zeit haben die CreatorInnen auch, aber es ist immer mit Arbeit verbunden. Also es ist ein sehr, sehr konstantes Präsentsein und natürlich professionalisiert sich das irgendwann. Ein Papa Platte zum Beispiel hat feste Tage, an denen er nicht streamt, an denen er kein Content produziert, aber das hat sich tatsächlich auch erst die letzten Jahre so entwickelt. Also er hat auch fast 8 Jahre lang nahezu jeden Tag durchgehend bestimmt 15 Stunden plus gearbeitet, manchmal auch eher noch deutlich darüber hinaus. Und es ist sehr schwierig, da einen Rahmen zu finden, dadurch, dass du auch plattformseitig natürlich auch bestraft wirst auf eine Art, wenn du Pausen machst, weil dann andere Leute eben deinen Platz einnehmen und du dir den dann erstmal gegebenenfalls zurückarbeiten musst. Wenn du auf Twitch nicht live bist oder kannst du nicht vorproduzieren, dann bist du einfach nicht da. Und da mal 2, 3 Wochen weg zu sein, ist schon ein großer Schritt, den man geht, wo man sich dann erstmal wieder erarbeiten muss, dieselbe Reichweite am Ende zu haben. Was auf YouTube natürlich ein bisschen einfacher ist, wo man auch Videos mal vorproduzieren kann, die entsprechend timen kann, was natürlich aber auch je nach Content-Format, was man produziert, ein bisschen Ressourcen frisst.
Würdest du denn sagen, dass, oder wenn wir über Zukunft reden, dass da, oder wie guckst du auf das Thema KI? Ist das irgendwie was euch in der Produktion hilft? Oder ich meine, es gibt ja das erste komplett so künstlich generierte Creator. Ist das tatsächlich irgendwas, wo du glaubst, dass sich sowas mal durchsetzt? Also wie guckst du auf die Technik, quasi Seite der Zukunft?
KI wird auf jeden Fall ein sehr großes Thema nach wie vor werden. Wir merken das auch total bei unseren CreatorInnen in Form von die Nutzung der Gesichter, der Stimmen. Es wird super viel Glücksspielwerbung einfach mit den Stimmen, mit den Gesichtern meiner CreatorInnen veröffentlicht, wo wir wirklich tagtäglich, und das ist nicht übertrieben, gegen vorgehen müssen, weil es da auch einfach wenig Handhabe gibt. Man kann es zur Anzeige bringen, du findest aber relativ selten diese Person. Das heißt, es kommt immer und immer wieder. Das heißt, gerade dieses Monitoring drumherum, neben dem eigentlich alltäglichen Job, den man so tut, ist extrem aufwendig. Es gibt super viel KI-Content, der natürlich auch viel schneller produziert werden kann, als wenn du wirklich händisch deinen Content produzierst. Teilweise wirklich von vorne bis hinten nur KI-Material erstellt wird. Es gibt ja super viele Serien mittlerweile. Ich nehme immer gerne diesen Schlenker zu diesen Frucht-Mini-Dramen, wo dann Obst irgendwelche Liebesgeschichten auf TikTok irgendwie durchspielen, die wahnsinnig viel Reichweite mit sich bringen. Natürlich ist KI-Content eine Konkurrenz, wo man erstmal mit seinem eigenen Content dann irgendwie den Raum finden muss. Für uns selbst in der Produktion kann es zum Teil helfen, dadurch, dass man natürlich so Rohschnitte, wo dann die Sprechpausen zum Beispiel rausgenommen werden etc. das Ganze nutzen kann, weil aus meiner Sicht aber gerade der Schnitt bei so vielen CreatorInnen einfach den kompletten Charakter der Videos mit reinnimmt, dass man Insider-Witze der Community und vom Creator, Creatorin mit einbezieht, dass man in gewissen Momenten, gerade weil ein besonderer Blick da irgendwie jemandem zugeworfen wird, darauf zoomt. Das sind Sachen, die aus meiner Sicht eine KI so nicht einfangen und abbilden kann, weswegen für uns gerade kein Cutter, keine Cutterin, kein Thumbnail-Artist oder ähnliches ersetzt wird durch eine KI und wir gerade auch noch nicht sehen, wie dieses ganze zwischenmenschliche, emotionale, persönliche genauso gut oder zumindest annähernd so gut ersetzt werden kann.
Wie ist es denn bei Werbekooperationen? Also weil ihr habt ja, also du hast es gerade gesagt, das wird natürlich auch regelmäßig verletzt, die Rechte eurer Creator, aber theoretisch habt ihr ja die Rechte an der Stimme und dem Bild. Ihr könntet ja auch sagen, hey, lieber Werbepartner Coca-Cola, mein Creator hat keine Zeit nach New York zu fliegen, aber hier ist mein irgendwie KI-Klon, mach das doch mit dem. Ist sowas ein realistisches Szenario?
Ich glaube schon, dass es ein realistisches Szenario ist, dass das Leute tun werden. Bei uns ist es tatsächlich keine Option, weil gerade diese Glaubwürdigkeit, dieses Authentische, dieses Ich als Person erzähle dir jetzt meine richtige Erfahrung, ist ja genau das, was das Ganze ausmacht. Und ich finde, jeder Creator, jede Creatorin, die das einfach der Einfachheit halber nutzen, gefährden einfach ihre Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das kann Marken, also CreatorInnen-Marken in Zukunft auf jeden Fall auch zerstören, wenn das mal ein größeres Thema wird und auffällt, dass es halt eben nur der KI-Klon war, der dir erzählt, dass es wirklich das absolute Lieblingsgetränk ist, anstatt dass es die Person wirklich selber macht. Gerade dieses Authentische ist das, was, finde ich, uns in Zukunft total von diesen KI-Produkten und KI-Shows, KI-CreatorInnen abheben wird. Das ist, finde ich, der eigentliche Wert, den du als Creator vermitteln kannst, deine Glaubwürdigkeit. Das zu riskieren, ist aus meiner Sicht mutig. Nett formuliert.
Ich habe nochmal, ich weiß, Sarah, wenn du zu dem Thema noch, sonst hätte ich nochmal, jetzt würde ich nur ganz kurz ein anderes Thema aufmachen, was ich ganz spannend in dem Kontext finde, weil ich das auch mit vielen Leuten auch diskutiere und auch selber nicht so richtig sicher bin. Wie stehst du zum Thema Social Media Verbot für Teenies, also für unter 16-Jährige? Ist das die richtige Maßnahme? Weil im Prinzip, da sitzt ja wahrscheinlich auch ein Großteil, oder nicht ein Großteil, aber sitzt ja wahrscheinlich auch eine spezielle Zielgruppe für euch auch. Wie stehst du dazu? Hast du deine Meinung oder würdest du da lieber nichts zu sagen? Ist auch in Ordnung.
Ich kann da gerne was zu sagen. Ja. Ich glaube, was vor allem Punkt ist, dass es wahnsinnig schwierig sein wird, das Ganze zu kontrollieren. Mhm. Natürlich kann man überall auf Social Media auch angeben, dass man über 18 ist etc. Ich glaube, das wirklich realistisch verbieten zu können, sodass es auch wirklich eingehalten wird, ist eine Herausforderung. Generell finde ich, in vielen Bereichen sind Verbote eigentlich noch mehr ein Anreiz, das dann irgendwie auf Umwegen doch irgendwie zu konsumieren. Weshalb ich glaube, Aufklärung und gerade in Schulen zu gehen, mit Eltern zu sprechen, gerade da liegt aus meiner Sicht eher die Lösung, dass man einfach für den Umgang einfach die Person besser schult, anstatt einfach da komplett den Riegel vorzuschieben. Ich glaube, dass gerade in Schulen es einfach kein Nebenthema sein darf. Es muss thematisiert werden, es muss sensibilisiert werden für KI, für Grooming, für die ganzen Gefahren, die das Internet natürlich auch bietet, für bewussten Konsum, mit auch Content zu sensibilisieren, welche Inhalte, wo Fake News irgendwie dann vielleicht zu erkennen sind. Gerade diese ganzen Themen sind wahnsinnig gefährlich, weil wenn ich überlege, dass ich mit 16 kompletten Zugang zu TikTok und Co. gehabt hätte und darüber meinen ganzen News konsumiere, weil die Jugend guckt nicht die TV-Nachrichten, die lesen keine Zeitung, um sich dort irgendwie zu informieren, sondern werden halt tagtäglich von morgens bis abends auf den Social-Media-Plattformen berieselt. Da überhaupt meine Medienkompetenz hin zu entwickeln, wie kann ich für mich filtern, was richtig, was falsch ist, wie ich das prüfen kann, absolut notwendig. Ansonsten sehe ich da auf jeden Fall eine sehr große Gefahr und finde es auch gut, dass es diskutiert wird und ich verstehe auch, warum diese Verbote besprochen werden, glaube aber, das ist nicht ganz die optimale Herangehensweise.
Okay, cool, vielen Dank.
Was ich noch ergänzen wollen würde, ich habe nicht mehr parat, wo ich das her habe, aber kann das aus dem privaten Umfeld bestätigen. Also Medienkompetenz ist halt auch nicht nur bei den ganz Jungen ein Thema, gell, sondern gerade bei einer Generation, die nicht damit groß geworden ist, sondern ein Ticken älter ist. Also allein in meinem privaten Umfeld, ich weiß nicht, wie viele Fake-Tierschutzvideos ich irgendwie jede Woche zugeschickt kriege von irgendjemandem, meinem Onkel oder Leuten, sag ich mal, jenseits der 50, die quasi nicht das Gefühl, nicht das Gespür haben zu erkennen, was da. Also was ist echt und was ist nicht echt? Also ich glaube, dass das auch so ein Thema ist, was wir immer im Jugendkontext besprechen, was natürlich super wichtig ist, was aber nicht nur dort stattfindet, sondern in verschiedensten Altersklassen. Und wie gesagt, im Tierschutzumfeld habe ich es jetzt gerade ganz frisch wieder erlebt, wo mir was zugeschickt wurde, ganz empört, wo ich dachte, jo, also wäre es echt, wäre es tragisch, ist es aber nicht.
Da muss ich vielleicht kurz einhaken und auch sagen, selbst für medienkompetente Leute in Form von Leuten, die da auch wirklich tagtäglich mit arbeiten, finde ich es zum Teil auch schon schwierig, KI von wirklich realistischem Content zu unterscheiden. Also ich würde sagen, dass es mittlerweile nahezu fast jeden betrifft, dass einfach da sehr, sehr bewusst mit umgegangen werden muss. Und viele Sachen sind durch KI einfach nicht gut gemacht, sodass ein geschulteres Auge das eher erkennt. Aber alleine schon bei E-Mails fängt es ja zum Teil an, wo dann Sachen einfach mittlerweile wahnsinnig gut gefaked werden, aber auch irgendwelche News, Telefonanrufe, alles, ja, total. Also ich finde, das ist ein allgemeines Thema, was wirklich jede Person betrifft, dass da einfach viel stärker sensibilisiert werden muss und auch gecoacht werden muss und auch wir uns da sehr regelmäßig einfach mit auseinandersetzen, welche Neuigkeiten es da überall links und rechts gibt, damit man eben da auch nach wie vor aware ist und dann eben natürlich die CreatorInnen dahingehend auch bestmöglich beraten kann, etc. Ja, kann ich jedem empfehlen.
Sehr cool. Und wenn jetzt Sarah und ich unseren Eistee rausbringen wollen, dann rufen wir einfach dich an, oder? Und dann wird das schon klappen, oder?
So ungefähr.
Der Female Future Eistee. Ich finde das
cool, oder? Nächstes Jahr bei der OMR will niemand mehr was anderes trinken.
Genau.
Oh, das wäre gut. Ja, gute Idee. So, jetzt hast du uns auf was gestoßen. Lena, vielen Dank. Gerne. Ich fand das sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Auch mal die Insights. Auch danke, dass ihr beiden dann auch ein bisschen mit mir immer so ein bisschen eine Stufe nochmal runtergekommen seid. Dass wir das sozusagen auch ein bisschen Basics mal vermitteln konnten. Das hat mir jetzt sehr geholfen. Ja, und ich finde, guck da gerne mit in die Zukunft. Ich glaube, das Thema Social Media, Medienkompetenz, du hast das eben zum Schluss nochmal angesprochen, ist ja über alle, glaube ich, in allen Medienabteilungen, quasi Branchen, ja eine Diskussion und die werden wir uns sicherlich noch angucken müssen. Und wahrscheinlich auch als Gesellschaft, also meine Meinung, da einfach noch mehr reinwachsen und da vielleicht einfach mal Dinge ausprobieren und gucken, was dann da bei rumkommt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ein Verbot, da bin ich auch bei dir. Hilft da, glaube ich, nichts. Das war's dann für heute. Sarah.
Vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr, Lena. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das finde ich sehr cool. Ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, dann was machen wir jetzt? Was muss man so als echter Creator dann so sagen? Daumen hoch und teilen und so. Wir sind ja voll die 5 Sterne.
5 Sterne.
Alter Verwalter, wir sind so schlecht. Sarah, wir müssen noch viel lernen. Wir gehen mal bei Lena in den Workshop, glaube ich.
Ich glaube, wir sind noch zu klein für Lena. Ich glaube,
wir sind aber wir haben noch eine gute Ausstrahlung, finde ich. Und wir haben Eistee. Okay, alles klar. In diesem Sinne, macht's gut. Bye, bye. Bis dann. Ciao, ciao.
Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Female Future, die Rocket Fuel Spezialserie mit Sarah Kübler und Oliver Kermann.